Ja, wunderschönen guten Morgen an alle, die ich noch nicht persönlich begrüßt habe. Glaubt ihr an Ostern? Könnt ihr was mit der Frage anfangen? Glaubt ihr an Ostern? Ich habe einen ganz schönen Artikel gefunden im Ethos und möchte euch einfach vorlesen, die Geschichte. Das ist wohl in Amerika passiert. Ja, und so ist sie uns aufgeschrieben worden. Dr. Will Phillips war ein mitfühlender Arzt, der seine Patienten als Menschen sah. Seine Lieblingspatientin hieß Edith Burns, oder Edith auf Deutsch. Sie war Christin und lebte in San Antonio, Texas. Eines Morgens war Dr. Phillips bedrückt. Seine Stimmung hing mit Edith Burns zusammen. Er betrat das Wartezimmer und sah sie mit ihrer großen schwarzen Bibel auf dem Schoß, vertieft in ein Gespräch mit einer jungen Mutter. Edith hatte die Angewohnheit, sich folgendermaßen vorzustellen. Hallo, mein Name ist Edith Burns. Glauben Sie an Ostern? Und dann erklärte sie ihrem Gesprächspartner, was Ostern bedeutete. Beverly, die Laborassistentin, rief Edith ins Behandlungszimmer, weil einige Untersuchungen vorgenommen werden mussten. Als sie ihr die Manschette zum Blutdruckmessen anlegte, sagte Edith, mein Name ist Edith Burns. Glauben Sie an Ostern, Schwester? Naja, ich denke schon, antwortete Beverly. Ja, und was bedeutet Ihnen Ostern, hakte Edith nach. Überlegte Beverly, ich finde es schön, Ostereier zu suchen, in die Kirche zu gehen und mich fein zu machen. Aber Edith war mit dieser Antwort nicht zufrieden und gab nicht eher Ruhe, bis sie der Schwester die wahre Bedeutung von Ostern erklärt hatte. Edith wurde ins Sprechzimmer gerufen, setzte sich dort auf einen Stuhl und wartete auf Dr. Phillips. Schon bald kam er herein, aber irgendetwas schien nicht zu stimmen mit ihm. Herr Doktor, warum sehen Sie so traurig aus? Lesen Sie Ihre Bibel? Beten Sie? Mit belegter Stimme antwortete der Arzt, Ihr Befund ist inzwischen eingetroffen, Mrs. Burns. Und ich muss Ihnen leider mitteilen, dass es nicht gut aussieht. Wir haben einen bösartigen Tumor entdeckt. Und die Lebenserwartung ist bei dieser Art von Tumor nicht sehr hoch. Doch Edith Burns antwortete, Also Herr Doktor, das ist nun wirklich kein Grund zur Trauer. Glauben Sie, Gott macht einen Fehler? Sie erklären mir gerade, dass ich auf dem Weg nach Hause bin, dass ich meinen Herrn Jesus sehen werde, meinen verstorbenen Ehemann und all meine Lieben. Sie haben mir die Eintrittskarte für ein ewiges Osterfest überreicht. Und das sollten Sie nicht mit einem solch traurigen Gesicht tun. Sie sollten sich schämen, Herr Doktor. Der Arzt dachte bei sich, was für eine außergewöhnliche Frau. Sie hatte danach noch mehrere Termine bei Dr. Phillips. Weihnachten kam und die Praxis blieb bis zum 3. Januar geschlossen. Als sie wieder öffnete, erschien Edith nicht. Noch am selben Abend riefen sie ihren Arzt an und sagten ihm, sie habe den Eindruck, es werde nicht mehr lange dauern. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, Herr Doktor, wenn Sie dafür sorgen könnten, dass ich mit ein paar Patientinnen im Zimmer liege, die Osterbotschaft noch nicht gehört haben. Ich glaube, ich werde sehr bald heimgehen. Ihr Wunsch wurde erfüllt und sie wurde mit mehreren Frauen in ein großes Krankenzimmer verlegt. Die ganze Station war beeindruckt von dieser Frau. So sehr, dass man sie nur noch Oster-Edith nannte. Nur einer gefiel das überhaupt nicht. Phyllis Cross, der Oberschwester. Sie ließ niemanden im Zweifel darüber, dass sie mit Edith nichts zu tun haben wollte. Für religiöse Fanatiker hatte sie nichts übrig. Sie, die bereits 3 Ehen hinter sich hatte, hatte schon im Armeekrankenhaus gearbeitet und sich dort den Respekt selbst der hartgesottensten Soldaten verdient. Phyllis tat ihren Dienst. Sie tat ihn militärisch korrekt, aber ansonsten wollte sie in Ruhe gelassen werden. Eines Morgens berichteten die 2 Schwestern, die sich um Edith kümmerten, dass es ihr nicht gut ginge. Sie hatte sich mit einem Grippevirus infiziert und brauchte dringend eine Injektion. Phyllis ging zu ihr ins Zimmer und wurde mit einem freundlichen Lächeln begrüßt. Oberschwester, wie schön, Sie zu sehen. Ich habe viel für Sie gebetet und nun sind Sie da. Das mit dem Beten können Sie vergessen, raunzte Phyllis. Geben Sie sich keine Mühe, das ist nichts für mich. Aber ich habe fest gebetet, dass Gott mich nicht eher zu sich holt, bevor sie nicht auch zu seiner Familie gehören. Wunderbar, antwortete die Schwester trocken. Dann werden sie noch lange leben, denn das wird nicht passieren. Ja, soweit die Geschichte. Ostern scheint nicht für alle zu sein, oder? Ich denke, um die Frage beantworten zu können, muss man sich auch wahrscheinlich auch mal mit Menschen drüber unterhalten, so wie es die Jugend jetzt in Füssen gemacht hat oder letzte Woche in Günzburg. Aber ich denke, es ist auch ganz wichtig, dass man das Wort einfach einmal überlegt. Wir haben schon gerade ein bisschen uns Gedanken gemacht, frohe Ostern, warum wir frohe Ostern wünschen. Das machen wirklich viele Menschen. Beim Bäcker, wo ich gestern war, frohe Ostern. Ja? Oder beim Jogger, den ich getroffen habe, wünscht man sich frohe Ostern. Oder ja, als ich gestern Radlfahren war mit einem Kinderarzt, das war interessant, auch frohe Ostern. Ich habe nachher erfahren, dass er gläubig war. Ganz witzig. SMS habe ich bekommen oder WhatsApp, was da war von der Basketballgruppe. Frohe Ostern. Ja, aber was heißt Ostern eigentlich wirklich? Was heißt eigentlich Ostern wirklich? Heißt Ostern, Ostereier zu suchen, in die Kirche zu gehen und mich fein zu machen? Heißt das Ostern? Der Begriff Ostern oder das Wort Ostern kommt vom lateinischen Pascha, hebräisch Pesach. Und das habe ich jetzt aus Wikipedia, also nicht mir selber ausgedacht. Und das Wort kommt deswegen daher, weil Ostern zu der Zeit passiert ist, als der Herr Jesus ans Kreuz ging und wieder auferstanden ist, weil das zur Zeit von dem Passafest war. Das ist eine ganz entscheidende Sache. Und diese Sache ist deswegen so entscheidend. Wer weiß denn, oder wer kann mir denn sagen, was am Passafest passiert ist? Oder an Passa, an dem ursprünglichen Passa. Woran gedenkt das Passafest? Wer kann das kurz zusammenfassen? Traut sich jemand?
Gottes Engel in Ägypten mit seinem heiligen Volk, besser gesagt an der Ägypter, an der Todesnacht freigegangen und jeder, der da das Blut an der Haustüre hingemacht hat, ist damit verschont worden und alle anderen sind in Ägypten gestraft worden.
Ja, genau. Das heißt, da ist jede Erstgeburt in jedem Haus, wo dieser Todesengel vorbeigegangen ist, ist jede Erstgeburt gestorben. Ich bin auch ein Erstgeborener, ich wäre auch tot, wenn meine Eltern nicht dieses Blut an die Türpfosten gestrichen hätten. Und diesen Rat hat Gott seinen Kindern, seinem Volk Israel gegeben, dass sie das tun sollen. Sie sollten ein junges Lamm zu sich nehmen, ein makelloses Lamm. Sollten sie eine Woche bei sich behalten und das sollten sie dann an diesem Tag, wenn der Auszug sein sollte, schlachten, dieses liebe kleine Lamm, dieses sündlose, schuldlose Lamm, sollten sie schlachten und das Blut nehmen und an die Türpfosten streichen. Wie brutal. Und genau das ist aber an Ostern, an dem Passafest, wo für uns Menschen ist, passiert. Damals in Israel. Da ist der Herr Jesus dieses kleine Lamm geworden. Und er selber hat sich schlachten lassen am Kreuz und sein Blut ist für die Sünde der Welt geflossen. Und jeder, der dieses Osterpassa für sich in Anspruch nimmt, der ist frei ausgegangen. Das ist eigentlich Ostern. Aber wir möchten mit euch einmal das ganz anders anschauen. Dieses Wort vom Kreuz ist ein Problem. Das ist ein großes Problem für die meisten Menschen. Und die Bibel kennt das Problem. In Kapitel 1 vom 1. Korintherbrief heißt es in Vers 18, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Weiter unten heißt es dann, denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Und weil den Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt. Also das Kreuz den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit, den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Den Juden war das Kreuz, also wo Jesus gestorben ist, eine Torheit, ein Ärgernis. Warum ein Ärgernis? Naja, die Juden haben begonnen, über die Jahrhunderte den Weg mit Gott zu verlassen und haben sich eine eigene Gerechtigkeit aufgebaut. Sie haben sich eigene Gebote geschaffen und wenn sie die minutiös eingehalten haben, dann haben sie gesagt, sind wir gut genug, dass wir in den Himmel kommen. Und deswegen war diese Botschaft, dass Jesus am Kreuz sterben musste, diese Botschaft für sie ein Ärgernis. Ist ja klar, weil sie haben gesagt, ich brauche das doch nicht. Ich bin gut genug. Und wenn jemand etwas anderes behauptet hat, war das für sie ein Ärgernis. Für die Griechen, das sind wir, die Menschen, die nicht zu Israel gehören, war es eine Torheit. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal so gegangen ist, wenn man da mal Menschen drüber geredet hat, wie man zu Gott kommen kann. Das ist doch zu einfach. Einfach glauben an dieses Kreuz, an den Tod von Jesus, das ist doch zu einfach. Oder? Wie oft, weiß nicht, wie oft ihr das schon gehört habt. Das kann doch nicht sein. Da muss man doch was tun, oder? Aber, und das finde ich schön, den Berufenen aber, und das Wort, was hier steht, den Eingeladenen, Juden wie Griechen, ist Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Den Eingeladenen ist es Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und das ist das Evangelium. Das ist diese gute Botschaft. Das Kreuz ist die gute Botschaft. Und deswegen finde ich es natürlich furchtbar, wenn man da, ja, wenn Ostern eben nicht mehr das Kreuz ist. Das Kreuz ist schwierig. Es muss ein Mensch sterben am Kreuz, damit andere Menschen zu Gott kommen können. Das ist eine schwierige Botschaft. Aber das ist die Botschaft des Evangeliums. 1. Korinther 15, wo man nachher viel drin reinschauen werden, da ist das Evangelium erklärt. 15 Vers 1. Ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr errettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe. Vers 3. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften. Christus ist für unsere Sünden gestorben, nach den Schriften. Und dass er begraben wurde, dass er aber nicht im Grab blieb, das habe ich hinzugefügt, und dass er auferweckt worden ist, am dritten Tag, nach den Schriften. Das ist das Evangelium. Christus ist für unsere Sünden gestorben, nach den Schriften. Er ist begraben worden und er ist wieder auferstanden. Er ist wieder auferweckt worden am dritten Tag nach den Schriften, was die Bibel gesagt hat. Jetzt ist die Frage, wie wir mit dieser Botschaft umgehen. Wie auch Menschen mit dieser Botschaft umgehen. Man kann sagen, dass Ostern drei Zeitformen hat. Drei Zeitformen. Einmal die Vergangenheit, einmal die Gegenwart und einmal die Zukunft. Diese Osterbotschaft vom Kreuz. Einmal die Vergangenheit. Wenn ein Mensch diese Osterbotschaft angenommen hat, dann ist viel mit ihm passiert vorher. Das große Problem ist, die Bibel sagt, dass ein Mensch, der Gott nicht kennt, der diese Osterbotschaft nicht verstanden hat, der dieser Edith und anderen Menschen nicht zugehört hat, wenn sie von der Botschaft am Kreuz und vom Evangelium geredet hat, dass diese Menschen nicht bei Gott sein werden. Die Bibel redet davon, in Kapitel 3 vom Römerbrief, dass eigentlich kein Mensch gut genug ist, bei Gott im Himmel zu sein. In Römer 3, Vers 23 sagt Gottes Wort, denn alle haben gesündigt, alle Menschen, und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Das heißt, sie werden einmal nicht bei der Herrlichkeit Gottes im Himmel sein. Das muss man uns ganz klar sagen. Das sagt die Bibel hier. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und ich bin dankbar, dass die Bibel aber hier nicht stehen bleibt, sondern dass gleich im nächsten Vers steht und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Das heißt, das ist der einzige Weg. Das Kreuz, wo Jesus Christus gestorben ist, ist der einzige Weg zu Gott. Es gibt keinen anderen. Menschen sind nicht gerecht in Gottes Augen. Kein Mensch kann von sich behaupten, dass er das ganze Gesetz, was wir im Alten Testament lesen, gehalten hat. Klar, behaupten kann man schon. Aber die Bibel sagt, nein, keiner hat es halten können. Und keiner ist gerecht in Gottes Augen. Und er muss durch Gottes Gnade erlöst werden. Und das, was mit einem Menschen passiert, ist, wenn er Jesus angenommen hat, wenn er diese Kreuzesbotschaft angenommen hat. Das lesen wir im Römer 6. Ab Vers 3. Oder wisst ihr nicht, dass wir so viele auf Christus Jesus getauft worden sind, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Diese Verse lesen wir auch oft bei Taufen vor. Und da ist noch einmal erklärt, was eigentlich mit einem Menschen passiert, der den Herrn Jesus, der dieses Geschenk vom Herrn Jesus am Kreuz aufgenommen hat. Er ist mit Jesus begraben. Er ist mit Jesus gestorben am Kreuz. Unser alter Mensch ist mitgekreuzigt worden dort am Kreuz, damit wir nicht mehr der Sünde dienen. Das heißt, wir sind gleich geworden mit Jesus. Dem Moment, wo du begreifst, was Jesus am Kreuz für dich getan hat, du begreifst, dass du ein Sünder bist, das ist das Allererste. Was haben wir vorhin im Evangelium gehört? Jesus ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Er hat die Sünden der Welt auf sich genommen. Es reicht für die ganze Welt. Aber nur diejenigen, die es annehmen, die können von diesem Geschenk profitieren. Das heißt, du musst mit ihm am Kreuz sterben, wirst mit ihm begraben, dein alter Mensch ist tot, du bist bereit, deinen alten Menschen zu opfern, dein bisheriges Leben zu opfern, zu sagen, das war alles Mist, was ich bisher gelebt habe, ich möchte jetzt das aufgeben und jetzt Jesus nachfolgen. Das ist genau der Schritt, den du tun musst. Und wenn du den nicht tust, dann bleibst du in deinem alten Leben. Ganz einfach. Und das wird sich zeigen. Wenn du den Schritt wirklich getan hast und wirklich stirbst, dein altes Leben auf den Altar legst, ans Kreuz nagelst, tötest, dann wird sich das zeigen in deinem Leben. Du wirst auch später, wenn du Jesus genauso angenommen hast, zwar immer wieder mal Fehler machen, aber du wirst aufstehen, du wirst den Drang haben, Jesus nachzufolgen. Er wird dir wichtig werden. Und dein alter Mensch ist begraben. Und was das ganz Besondere ist, und das kommt bei dieser Taufe ganz gut raus, ein Mensch wird untergetaucht unter das Wasser, er ist gestorben, der alte Mensch ist begraben und der neue Mensch kommt in Neuheit des Lebens hoch. Und da redet die Bibel davon, dass da eine neue Schöpfung passiert ist. Der innere Mensch ist neu geworden. Total neu. Eine neue Schöpfung. Eine Schöpfung auch von Gott. Da ist der Same des Wortes Gottes in deinem Herzen aufgegangen und hat zusammen mit dem Geist Gottes bewirkt, dass du eine neue Schöpfung geworden bist. Und das ist das, was innerlich in einem Menschen passiert. Und was passieren muss. Und wenn das nicht passiert, dann kannst du dich anstrengen, wie du willst. Du kannst so tun, als ob du ein Christ wärst. Und jeder denkt, du bist einer, aber du bist keiner. Und wenn du jetzt merkst, das bin ich noch nicht, dann geh heute Abend, heute Nachmittag, wenn du heimkommst, in ein Zimmer und mach die Sache klar. Nimm dieses Geschenk Gottes an. Leg dein altes Leben auf den Altar, nagel ihn ans Kreuz und nimm das Geschenk von Jesus Christus an, dass er für dich gestorben ist. Nimm dieses Ostergeschenk an. Und das ist die Vergangenheit bei einem Menschen, der an Jesus in sein Leben aufgenommen hat. Das ist die Vergangenheit von Ostern. Es gibt aber auch eine Gegenwart an Ostern. Und es werden diejenigen, die wirklich eine bewusste Entscheidung schon gefällt haben, im Herrn Jesus auch merken, dass es trotzdem manchmal nicht so einfach ist, als bekehrter, wiedergeborener Christ, als neue Schöpfung im Herrn zu leben. Das ist nicht immer so einfach, oder? Ich weiß noch, ich habe das schon ein paar Mal erzählt, aber ich fand das einfach so eindringlich. Ich habe die Worte heute noch im Ohr, als wir damals in Amerika auf diesem Jüngerschaftstrainingsprogramm waren und wir da über die Auferstehung gesprochen haben und wie dieser Koreaner da in seinem lustigen Englisch gesagt hat, wrong body. Er hat gesagt, der Herr Jesus, der hat diesen Auferstehungsleib gehabt, aber wir haben den noch nicht. Wir sind in unserem alten Leib. Was sich verändert hat, ist innen drin. Ist dieser innere Mensch, der erneuert wird jeden Tag, so wie der Paulus in einem von den Korintherbriefen schreibt, der Tag für Tag erneuert wird, während der Alte abgenutzt wird, kaputt geht. Und das merken wir, je älter wir werden, immer mehr nicht mehr so funktioniert, wie er eigentlich funktionieren sollte und irgendwann ganz aufhört zu funktionieren. Dann haben wir die Verheißung aber, oder die der Herr Jesus zu uns gesagt hat. Was hat er denn uns versprochen? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er gestorben ist. Die Verheißung haben wir. Und da gehen wir später aber nochmal drauf ein. Aber das Problem, dass wir in unserem alten Leib sind, diese gegenwärtige Ostern, möchte man sagen, da sind wir auch aufgerufen, das Kreuz zu leben. Im Lukas 9, Vers 23 heißt, und das ist interessant, das kommt nach dem Vers 22, da sagt der Herr Jesus, der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten, muss getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden. Das hat er so zu seinen Jüngern gesagt. Natürlich haben die das nicht richtig verstanden. Hätten wir wahrscheinlich auch nicht. Und dann, gleich im nächsten Vers sagte er, sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf. Das haben wir gerade eben auch besprochen. Alte Mensch abtöten, verleugnen, hinter sich lassen und sein Kreuz auf sich nehmen. Mit dem Herrn Jesus sterben am Kreuz. Und jetzt heißt sie aber, und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Und das ist für diejenigen, die den Herrn schon angenommen haben, weil wir in diesem alten Leib noch drin sind, sagt der Herr Jesus, du musst jeden Tag von Neuem sterben. Dir ganz bewusst machen, dass du dein altes Leben hinter dir lassen willst. Du musst jeden Tag dein Leben von Neuem dem Herrn weihen und sagen, ja Herr, so wie der Tobi in der ersten Stunde gesagt hat, nicht sagen, das ist mein Leben und sagen als, Herr, was kann ich dir davon geben, sondern zu sagen, Herr, das ist dein Leben, was willst du, dass ich tue? Das wäre eigentlich die bessere Frage, das hat mir sehr gut gefallen, was du gesagt hast. Das ist die bessere Frage. Herr, das ist dein Leben, was willst du, dass ich tue? Und das ist, verleugne dich selbst, nehme dein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Oder wie es im Galaterbrief heißt, in diesen berühmten Versen, Galater 2, Vers 20. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt, Gegenwart, im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Im Glauben an Jesus Christus, im Glauben, dass er einen Plan hat für mein Leben, im Glauben, dass er mir helfen kann, dieses Leben zu leben mit ihm. Im Glauben, dass er der gute Herr ist für mein Leben, der das Beste für mich will und für die anderen Menschen. Das ist das gegenwärtige Ostern. Und es gibt auch einen zukünftigen Blickwinkel, wo der Herr Jesus eben gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er gestorben ist. Ja, was wird passieren, wenn ein Mensch hier von dieser Welt geht? Der Herr Jesus hat versprochen, dass diese Menschen leben werden. Das heißt, sie werden nicht im Grab bleiben, nicht 1,80 Meter unter der Erde und verwesen, so wie viele glauben, weil es ihnen in der Schule eingeredet worden ist. Evolution. Einfach irgendein zusammengewürfelter Zellklumpen, der dann genauso wieder verrottet. Das ist nicht wahr. Das ist schlicht eine Lüge. Wir sind Gottes Kreaturen. Er hat uns in seinem Ebenbild erschaffen und er will, dass wir wieder mit ihm Gemeinschaft haben, so wie es einmal im Paradies war und so wie wir eigentlich auch erschaffen worden sind. Für die Gemeinschaft mit Gott. Der Herr hat es versprochen. Und im 1. Korintherbrief lesen wir da ganz wunderbare Verse. Wer das mal nachlesen will, daheim noch einmal in aller Ruhe, soll das tun. Wir haben gerade vorhin schon im 1. Korinther 15 gelesen, wo das Evangelium in den ersten vier Versen drin steht. Da steht noch viel mehr drin. Da steht drin, da geht es um die Auferstehung. Da argumentiert Paulus mit den Korinthern und sagt, Mensch, wenn es keine Auferstehung gäbe, das wäre ja traurig, dann wären wir die, wie er in Vers 19 sagt, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. Was sagt er denn? Wenn es keine Auferstehung für uns gäbe, wenn Jesus nicht auferstanden wäre und dadurch nicht wir die Verheißung hätten, dass auch wir eines Tages auferstehen würden, dann wären wir elendig dran, oder? Warum haben wir nicht all das genossen, was es dieser Welt zu genießen gibt? Warum haben wir nicht wirklich das Maximum aus diesem Leben rausgeholt, wenn wir nur hier 70 oder 80 Jahre leben und dann verrotten in der Erde? Dann sind wir ja blöd, dann sind wir elend, wie der Paulus sagt. Mal davon abgesehen hat Blaise Pascal, der ein gläubiger Wissenschaftler ist, der gesagt, naja, wenn ich mir die Christen so anschaue, dann leben die eigentlich sehr glücklich. Aber das so nebenbei. Aber es ist eigentlich wahr, gar, wenn du jemand etwas versprichst, was nachher nicht wahr wird, dann ist es elend. Dann wäre es eine Lüge. Aber Paulus geht weiter und sagt, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist ihm selber erschienen, auf dem Weg nach Damaskus. Er ist 500 Jüngern und mehr erschienen, als er auferstanden war. Eindeutige Belege. Menschen, die ihn getroffen haben, die haben ihr Leben hinterher für ihn gegeben. Was für ein Schmarrn wäre das, wenn das eine Lüge gewesen wäre? Das ist wahr. Wir merken das heute noch ein bisschen, dass unsere ganze Zeitrechnung sich... Ich habe gestern unsere Schaukel abgebrochen, weil die schon ein bisschen morsch war. Und da waren auch so Betonblöcke unten drin und habe da so den letzten Pfosten da umgerissen dann, als der Daniel und ich da die losgeschraubt haben und so und zusammengesägt. Und dann den letzten Pfosten, und da war ja unten so ein riesen Betonklotz dran, dass die Halt hat. Und da habe ich hingeschrieben gehabt, 2000 AD Anno Domini. Weil die ganze westliche Welt eigentlich orientiert sich, die ganze Geschäftswelt, auch, die ganze Welt orientiert sich am Geburtsjahr des Herrn, oder? Anno Domini, im Jahr des Herrn. Ja. Da muss etwas passiert sein. Für diejenigen, die jetzt nur zweifeln, die sollten sich das mal überlegen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Durch einen Menschen, den Adam, kam der Tod. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Der Erstling Christus, zuerst auferstanden, so dann die, welche Christus gehören, bei seiner Ankunft. Und das ist die Verheißung. Dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaften, alle Gewalt und Macht weggetan hat. Das heißt, wir haben die Verheißung. Wir wissen, Jesus ist auferstanden. Und eines Tages wird dieser Jesus wiederkommen. Und wenn er wiederkommt, dann werden alle, die in Jesus Christus gestorben sind, wieder auferstehen. Das ist die Verheißung, steht hier so drin, steht auch in, weiter hinten in Verse 51 auch nochmal so ein bisschen drin. Das heißt, wir haben die Verheißung, dass wir wieder auferstehen werden. Unsere Leiber werden wieder auferstehen. Ja, egal, ob die verbrannt worden sind, ob die beim Unfall total verstümmelt worden sind und nichts mehr übrig geblieben ist. Gott wird diesen Leib wieder auferstehen lassen. Und jetzt ist interessant über diesen Auferstehungsleib, weil da steht einiges in diesem Kapitel drüber drin und ich lese das so gerne. Es wird aber jemand sagen, Vers 35, wie werden die Toten auferweckt? Und mit was für einem Leib kommen sie, oder? Die Fragen hättet ihr doch auch. Tor, was du säst, wird nicht lebendig, es sterbe, denn er nimmt hier den Gedanken vorweg, den ein Menschen hat. Ja, das, was hier an der Erde liegt, ist doch schon längst weg, kaputt, wie soll das wieder auferstehen können? Und Paulus erklärt jetzt und sagt, was du säst, wird nicht lebendig, es sterbe denn. Und was du säst nicht den Leib, der werden soll, sondern ein nacktes Korn. Es sei von Weizen oder von einem der anderen Samenkörner. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er gewollt hat. Und jeden der Samen seinen eigenen Leib. Nicht alles Fleisch ist dasselbe Fleisch, sondern ein anderes, das der Menschen, ein anderes, das Fleisch des Viehs, ein anderes, das der Vögel, ein anderes, das der Fische. Interessant übrigens, kann jeder Biologe wahrscheinlich erklären, warum man das hier gerade so trennt voneinander. Aber möchte jetzt mal nicht drauf eingehen. So, und jetzt. Und es gibt himmlische Leiber und irdische Leiber. Aber anders ist der Glanz der himmlischen. Anders der irdischen. Ein anderer der Glanz der Sonne, ein anderer der Glanz des Mondes, ein anderer der Glanz der Sterne, denn es unterscheidet sich Stern von Stern an Glanz. So ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Vergänglichkeit. Das ist das, was wir hier vor uns haben, vergänglich, merkt man jeden Tag. Es wird gesät in Vergänglichkeit, es wird auferweckt in Unvergänglichkeit. Es wird gesät in Unehre. Ja, wie unehrenhaft die Menschen sich oft verhalten, das lesen wir jeden Tag in den Nachrichten. Furchtbar in den Magazinen, im Internet, überall. Und sagen, wie können Menschen sich das antun? Oder wenn sie in ihre Lüste irgendwo sich total vergaloppieren und in Sackgassen rennen und sagen, was macht ein Mensch aus sich? Es wird gesät in Unehre, aber es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit, ja, schwach. Gestern, als ich das erste Mal wieder Radl gefahren bin, da am Rennrad mit dem Kinderarzt, wo ich da unterwegs getroffen habe, als ich den letzten Berg hoch bin, habe ich gesagt, hey, schwach, keine Kraft mehr, ich komme nicht mehr, geht nicht mehr weiter. Jetzt kennen wir auch Menschen, die sind von ihrer Krankheit her so schwach, dass sie nicht mehr weiter können. Wenn ich an meinen Papa denke, ich kann mir noch gut erinnern, als ich selber ein Kind war, mein Papa war ein guter Sportler. Der hat immer Energie gehabt, ohne Ende. Und jetzt habe ich ihn im Krankenhaus besucht, wo er diese Gehirnblutung hatte. Da saß er häufig elend. Hat sich manchmal nicht mehr richtig erinnern können. Da war keine Spur mehr von Kraft und Energie. Es wird gesät in Schwachheit. Aber es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib, das ist das, was wir hier haben. Und es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Und wenn es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistlichen. So steht auch geschrieben, der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Aber das Geistliche ist nicht zuerst, sondern das Natürliche, sonst wäre es ja einfach irgendwie. Ja? Das heißt, die Menschen, die hier in dieser Welt leben, die leben in diesem natürlichen Leib, wo sie sich bewusst entscheiden können, ich möchte ja das natürliche Leben genießen und alles mitmachen, was es gibt. Und das genügt mir, was ich hier habe. Nein, der Herr möchte, dass wir uns trotz all diesem für ihn entscheiden. Für dieses Ewige, für dieses Geistliche. Das Geistliche ist nicht zuerst, sondern das Natürliche, danach aber das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch. Der zweite Mensch, diese neue Geburt, wenn jemand Jesus aufnimmt. Wie heißt da im Johannes Evangelium Kapitel 5, Vers 29, wenn jemand den Herrn annimmt, was passiert denn? Er ist vom Tod in das Leben übergegangen. Ja, Moment, wenn sich jemand bekehrt, der war doch nicht tot. Doch, ein Mensch, der Jesus nicht aufgenommen hat, der ist in den Augen Gottes geistlich tot. Weil in dem Moment, wo er stirbt, wo sein natürliches Leben endet, ist er immer noch in Trennung von Gott. Und damit, das wird so bleiben, in alle Ewigkeit. Das müssen wir uns ganz klar sagen. Jemand, der getrennt ist von Gott hier in dieser Welt, warum sollte der in Ewigkeit nicht getrennt sein von Gott? Da ist die Bibel ganz eindeutig. Nach dem Tod, aber das Gericht. So wie ein Baum fällt, so liegt er. Hebräerbrief. Aber ein Mensch, der Jesus aufnimmt, der diesen Kreuzestod annimmt, der hat diese Verheißung. Und der ist vom Tod in das Leben übergegangen und der kann diese Verheißungen, die man über diese Zukunft, über die Auferstehung und dieses geistlichen Leib kann er in Anspruch nehmen. Der erste Mensch ist von der Erde irdisch, der zweite vom Himmel. Wir sind Bürger des Himmels. Wie der irdische, so sind auch die irdischen. Und wie der himmlische, so sind auch die himmlischen. Und wie wir das Bild des irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des himmlischen tragen. Eines Tages werden wir diesen himmlischen Leib selber haben. Und der muss irgendwie ähnlich sein, wie der Leib, den wir gehabt haben. Ich kann euch nicht sagen, in welchem Alter wir da erscheinen werden. Es war auch so, als der Herr Jesus seinen Auferstehungsleib hatte. Die Jünger haben ihn nicht sofort erkannt. Ich weiß nicht, kennt ihr die Stellen, wo der Herr Jesus da dann an die Emmaus-Jünger kommt und zu den anderen Jüngern? Sie haben ihn nicht sofort erkannt, da wo er am See war und gesagt hat, hier, kommt doch raus zu mir. Sie haben ihn nicht sofort erkannt. In dem Moment, wo er geredet hat, haben sie ihn erkannt. Die Stimme ändert sich nicht so offenbar. Ganz interessant. Ganz interessant. Dieser Auferstehungsleib, er muss ähnlich sein zu unserem Leib. Deswegen auch Auferstehung. Von dem, was in den Gräbern ist. Aber wir haben vor allem dann das Bild des Himmlischen. Dies aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Das heißt, du kannst hier auf der Erde dich anstrengen mit deinen Armen und mit deinem Geld und spenden und tun und machen, helfen, gute Taten tun. Das ist fleischlich. Damit kannst du das Reich Gottes nicht erben. Weil die Vergänglichkeit nicht die Unvergänglichkeit erbt. Das Zeitliche kann nicht das Ewige erben. Nur, wenn du dieses ewige Kreuz, dieses ewige Ostern für dich in Anspruch nimmst, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist, dann. Und die Frage ist, hast du das Blut des Lammes an deiner Tür? Hast du das Blut vom Herrn Jesus Christus an deiner Tür? Wer weiß, wie lange du lebst, das kann ich dir nicht sagen. Neulich mit jemandem drüber gesprochen, mit meinem Papa, der ihn auch kennt. Ja, ist furchtbar, dass man da so stirbt und so. Gell? Er ist älter auch schon, gell? Klar, er wird bald 82 Jahre. Das könnt ihr von jetzt auf nachher. Du kannst schon mit dem Auto hier rausfahren, was ich niemand wünsche, und jemand beachtet die Vorfahrt nicht und du bist tot. Wo bist du dann? Bist du dann immer noch dieser natürliche Mensch, der in seinem natürlichen Leben gefangen ist? Oder hast du schon dieses ewige Leben in dir, weil du den Herrn Jesus, sein Opfer am Kreuz angenommen hast? Und das ist die Frage. Das ist die alles entscheidende Frage, die über dein ewiges Schicksal bestimmt. Hast du dieses Blut des Lammes, was Jesus Christus war, an deiner Tür? Und dann kannst du getrost aus dieser Welt gehen. Erinnert euch noch an die Geschichte, die ihr am Anfang gelesen habt. Manchmal denkt man, auch wenn du das anderen Menschen vielleicht erzählst, sie nehmen das nicht an, gell? Was für eine Kraft haben wir, dass wir das anderen Menschen weiter sagen? Wir fühlen uns da so ungenügend manchmal und so nicht stark genug. Wir haben noch nicht diesen verherrlichten Leib und reden uns damit vielleicht raus und sagen, ja mei. Ich möchte euch die Geschichte weitererzählen. Diese Edith, die probiert hat, diese störrische Schwester für den Herrn zu erreichen. Da lese ich gerade weiter. Wunderbar, antwortet die Schwester trocken. Dann werden sie noch lange leben, denn das wird nicht passieren. Mürrisch und ohne sich noch einmal umzudrehen, verließ sie das Krankenzimmer. Doch jeden Tag, wenn Phyllis, diese Schwester, zu Edith ins Zimmer kam, lächelte sie diese an und sagte, wie schön, sie zu sehen. Ich bete weiter für sie. Die Oberschwester berichtete später, sie sei eines Tages geradezu magnetisch von der Zimmertür angezogen worden, hinter der Edith mit ihren Mitpatientinnen lag. Sie trat ein und setzte sich auf ihre Bettkante. Edith strahlte sie an und sagte, wie schön Sie zu sehen, heute ist Ihr ganz besonderer Tag, ich weiß es. Die Oberschwester erwiderte, jedem haben Sie die Frage gestellt, glauben Sie an Ostern? Ob die Leute es hören wollten oder nicht, aber mir haben Sie diese Frage nie gestellt. Ich war mehrmals davor, meinte Edith, aber dann habe ich mich entschlossen, so lange zu warten, bis Sie selbst draufkommen. Und jetzt ist es endlich soweit. Dann griff sie nach ihrer Bibel und erklärte Phyllis, wie Jesus gestorben war, begraben und wieder auferweckt wurde. Glauben Sie an Ostern? Fragte sie dann ganz leise. Glauben Sie dann, Jesus noch heute lebt und in Ihrem Herzen wohnen möchte? Phyllis Cross antwortete, wie gern würde ich von ganzem Herzen glauben. Ich wünsche mir sehr, dass Jesus in mein Leben kommt. Und kurz darauf betete sie und nahm Christus als ihren Erlöser an. 2 Tage später sagte die Schwerkranke, wissen Sie, welcher Tag heute ist? Aber sicher, heute ist Karfreitag, meinte die Oberschwester. Doch Edith antwortete, für Sie ist heute schon Ostern. Frohe Ostern, Phyllis. 2 Tage später am Ostersonntag kam Phyllis wie gewohnt auf die Station, verrichtete einige Routinearbeiten und ging dann zum Blumenladen, um ein paar Osterglocken zu kaufen. Sie wollte ihrer neuen Freundin Edith ein paar Blumen ins Zimmer stellen und ihr frohe Ostern wünschen. Als sie das Zimmer betrat, lag Edith im Bett, ihre große schwarze Bibel auf dem Schoß. 2 ihrer Finger waren in der Bibel und schienen auf bestimmte Verse zu deuten. Auf ihrem Gesicht lag ein friedliches Lächeln. Als Phyllis ihre Hand berührte, wusste sie, dass Edith tot war. Sie las die Stelle, auf der Edith linke Hand gelegen hatte. Es war Johannes 14. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, und wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Die Finger der anderen Hand wies auf Offenbarung 21, Vers 4. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Phyllis blickte auf den Leichnam, trat zum Fenster und schaute in den Morgenhimmel. Mit tränenerstickter Stimme drehte sie sich noch einmal um sah zu ihrer neuen Freundin und sagte: Frohe Ostern, Edith, frohe Ostern. Dann fasste sie sich und ging ins Schwesternzimmer zurück, wo schon zwei neue Schwesternhelferinnen auf sie warteten. Sie begrüßte die Neuen freundlich und sagte: Schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Phyllis Cross. Glauben Sie an Ostern?